Ein weiser König, ein kluger König, sehr jung noch, vielleicht um die 20, holt alle Gelehrten und Weisen seines Landes zu sich, ruft sie zu sich und beauftragt diese Weisen und Gelehrten, schreibt das ganze Wissen der Welt für mich auf. Die Weisen machen sich ans Werk und studieren und sammeln und gehen in die Bibliotheken und nach sage und schreibe 40 Jahren mühsamer Arbeit haben sie das ganze Weltwissen der damaligen Zeit in 1000 Büchern niedergeschrieben. Sagt der König, ich bin jetzt 60. Ich werde es nicht schaffen, alle 1000 Bücher zu lesen, jetzt noch, bis ich sterben werde. Könnt ihr nicht das ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen kürzen, ein bisschen konzentrieren und komprimieren? Also nochmal neuer Auftrag an die Weisen und Gelehrten dieses Landes. Die Weisen und Gelehrten machen sich wieder ans Werk und schreiben. Sie wollen ja auch nichts weglassen, was wirklich wichtig ist. Und es ist unheimlich schwer und nach sage und schreibe 20 Jahren haben sie das Weltwissen der damaligen Zeit zusammengefasst in 100 Büchern. Sagt der König, jetzt bin ich 80. Ich werde es nicht mehr schaffen, alle 100 Bücher bis an mein Lebensende zu lesen. Könnt ihr nicht das Allerwichtigste für mich in einem Buch zusammenfassen? Oh, die Weisen und Gelehrten kratzen sich am Kopf, sagen, weil du es bist, lieber König, sie machen sich wieder ans Werk. Aber nach ein paar Monaten liegt der König im Sterben. Und er ruft die Weisen und Gelehrten zu sich und sagt, schaut mal, jetzt bin ich am Sterben und ich weiß immer noch nicht, was das wirklich Wichtigste und das ganze Wissen der Welt ist. Könnt ihr mir das nicht in einem Satz zusammenfassen? Dann sagen die Gelehrten, überlegen kurz und sagen, ja, das können wir machen. Und der Satz lautet, lieber König, die Menschen, sie lebten, litten und starben. Und das, was bleibt, das ist die Liebe. Jesus von Nazareth, den wir auch Jesus Christus nennen, den Sohn Gottes, der auf diese Erde kam, um uns den Weg zu Gott zu zeigen und frei zu machen, war ein bisschen klüger als dieser König. Und deshalb hat er, kurz bevor er starb, das Wichtigste, was er seinen Freunden, seinen Jüngern mitgeben wollte, zusammengefasst. Und wir können das lesen im Johannesevangelium in sage und schreibe 4 Kapiteln. Das sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. In diesen 4 Kapiteln, die könnt ihr locker so mal am Sonntagnachmittag so in einer halben Stunde durchlesen. In diesen 4 Kapiteln findet ihr alles, was ihr braucht zum Leben und zum Sterben. In diesen 4 Kapiteln finden wir alles, was Jesus seinen Freunden sagen wollte. Das Wichtigste, das Elementare finden wir in diesen 4 Kapiteln. Es war also das Anliegen von Jesus, bevor er sozusagen stirbt, leidet und dann auch seine Jünger verlassen wird, das Wichtigste zusammenzufassen. Und wir haben uns die letzten Wochen mit einem dieser Kapitel beschäftigt, näher mit dem Kapitel 13, Johannes 13 bis 17 stehen diese sogenannten Abschiedsreden. Und heute möchte ich nochmal darüber predigen und ganz besonders auf einen Aspekt Wert legen. Wir lesen einmal zusammen ein paar Verse aus Johannes 13. Das ist nochmal ein Ausschnitt aus dieser Geschichte von der Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wir haben da jetzt mehrmals darüber gesprochen und heute geht es um einen ganz bestimmten Aspekt. Ich lese nochmal. Da kam er, nämlich Jesus, zu Simon Petrus und er sprach zu ihm, Herr, sollst du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil mit mir. So spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Also wir müssen natürlich damit rechnen. Wenn Jesus in seinen Abschiedsreden das Wichtigste konzentriert weitergibt, dass das sehr verdichtet ist und dass wir ein bisschen brauchen, um das auseinander zu entfalten und zu verstehen, was da drin steckt. Aber wenn ich nicht wüsste, dass wir heute zwei blitzgescheite Täuflinge haben, dann hätte ich mich gar nicht getraut, über diesen Text mit euch zu sprechen. Aber das geht, da bin ich mir sicher. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass in dieser schockierenden Handlung von Jesus, die er da tut, dass er aufsteht und Sklavenarbeit macht, dass er etwas tut, was normalerweise kein freier Mann in Israel tun würde, dass in dieser schockierenden Handlung, die seine Jünger völlig überrascht hat, dass da zunächst einmal ein Hinweis aufs Abendmahl steckt. Das haben wir das letzte Mal entfaltet, darauf gehe ich jetzt gar nicht mehr ein. Aber in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, das möchte ich jetzt mit euch entfalten, steckt auch ein Hinweis auf die Taufe. Das möchte ich euch jetzt ein bisschen erklären. Wie gesagt, das ist so dicht komprimiert, dass wir das ein bisschen entfalten müssen, damit wir es verstehen. Vor allem müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dass Jesus damit gerechnet hat, dass seine Jünger, seine Freunde diesen Text erst nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt wirklich verstehen werden. Das sagt er ja hier. Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen, du wirst es nachträglich verstehen. Und seit Jahrhunderten ist die Kirche dabei, diese Texte zu verstehen, auf sich anzuwenden. Und nur aus dieser Perspektive nach Kreuz und Auferstehung wird auch deutlich, dass Jesus hier von der Taufe spricht. Und zwar in Vers 10. Ich lese nochmal Vers 9 und Vers 10. So spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Um das zu verstehen, ein bisschen einzusortieren, nehmen wir noch einen Bibelvers dazu aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 15, Vers 3. Und da sagt Jesus zu ihnen, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt meiner Predigt. Vielen Dank, Rebecca, übrigens, dass du mir dabei geholfen hast. Genau. Es geht um ein seltsames Waschmittel. Das ist ja klar. Ich denke, das leuchtet uns ein, dass wenn Jesus von der Taufe spricht, dass er nicht das Wasser meint, das uns sauber macht. Also das ist zwar relativ sauber hier, Felix und Lydia, da schwimmen nur ein paar Insekten oben drauf und so, müsst ihr euch nicht stören lassen. Nein, Quatsch. Das ist schon recht sauber. Aber die Taufe besteht natürlich nicht darin, dass wir uns äußerlich sauber machen. Das ist zu Hause in der Dusche wesentlich einfacher. Da würden wir hier nicht so ein Zinnober machen, wenn es um eine äußerliche Waschung ginge. Das macht man am besten zu Hause in der Dusche oder in der Badewanne oder wo auch immer. Und natürlich wissen wir, dass es in der Taufe nicht darum geht, äußerlich sauber zu werden. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid schon rein, ihr seid schon gewaschen. Aber wodurch? Was ist sozusagen das Waschmittel bei der Taufe? Was ist das, was uns wirklich sauber macht? Worum geht's Jesus eigentlich? Und jetzt sagt er das in Johannes 15, Vers 3, ihr habt es gelesen, das, was uns sauber macht, das ist das Wort, ein seltsames Waschmittel. Ich möchte es euch erklären. Vielleicht kennt ihr auch aus eurer Erfahrung Gespräche, Unterhaltungen. Da fühlt ihr euch hinterher müde, ausgelaugt. Manchmal gibt es auch Gespräche und Unterhaltungen, da fühlt man sich hinterher belastet, beschwert, bedrückt. Manchmal gibt es auch Gespräche und Unterhaltungen, da fühlt man sich richtig schmutzig hinterher. Und dann gibt es aber auch Gespräche und Unterhaltungen, da fühlt man sich befreit, entlastet. Solche Art von Gesprächen jeder Couleur und jeder Schattierung habt ihr alle schon erlebt. Ein Gespräch, wo man vielleicht jetzt ein riesen Donnerwetter von jemand erwartet und so klein, so gerade unter der Türschwelle durchkommt und das Donnerwetter bleibt aus und da sagt jemand etwas Ermutigendes und etwas Liebevolles und bei jedem Wort, da wächst du und denkst, wow, gut, tut gut. Und du gehst ganz anders aus diesem Gespräch raus. Das machen Worte mit uns. Worte bauen uns auf. Worte richten uns auf. Worte können uns ermutigen. Worte können uns reinwaschen. Worte können unser Gewissen erleichtern. Worte können auch das Gegenteil bewirken. Worte können zerstören. Mit Worten kann man einreißen, was man jahrelang aufgebaut hat. Mit Worten kann man andere Menschen mit Schmutz bewerfen. Belasten, bedrücken. All das können Worte mit uns machen. Und was Jesus jetzt sagt, ist, dass, wenn es um die Taufe geht, das, was uns sauber macht, das, worauf es ankommt, das ist das Wort Gottes. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, ihr seid gewaschen durch das Wort. Und das ist das, was ich euch als ersten Punkt, Lydia und Felix, auch heute Morgen mitgeben möchte. Das, was euch sauber macht, das, worum es in der Taufe geht, das ist nicht in erster Linie das, wie toll ihr seid und wie sehr ihr euch anstrengt und was für gute Menschen ihr sein wollt, das wollt ihr alles. Und ich merke das in euch, wie viel Engagement da in euch drinsteckt und wie viel Power ihr da mitbringt, wie viel Eifer. Aber das, was euch rein macht, das, was euch sauber macht, das, was euch befreit und was euch entlastet, das ist das Wort, das Gott zu euch spricht in der Taufe. Und das Wort, das Gott zu euch spricht, ist, ihr seid rein. Ihr seid meine Kinder. Eure Sünden sind vergeben. Ihr seid berufen in die Gemeinschaft mit Gott durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist ein seltsames Waschmittel. Aber das ist das entscheidende Waschmittel. Nichts anderes wird uns tragen in unserem Leben. Nichts anderes wird uns Halt geben in unserem Leben und auch in den schwierigen Situationen und auch einmal dann, wenn es wirklich daran geht, Abschied zu nehmen von dieser Erde. Nichts anderes wird uns halten als die Zusage von Gott. Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Und in der Taufe verdichtet sich sozusagen dieses Wort, diese Zusage von Gott in einer Handlung, in einer symbolischen Handlung, dass wir das an uns selber erfahren und spüren können. Das ist das Wichtigste. Zweiter Punkt. Nicht alle von euch, aber ein paar, wenigstens so die ältere Generation, kennen noch Clementine. Ja, diese Werbung. nicht nur sauber, sondern rein oder je nach Slogan, porentief rein. Es war, glaube ich, über 30 Jahre lang ein Slogan, mit dem Ariel, glaube ich, geworben hat. nicht nur sauber, sondern porentief rein. Und das ist das, was Jesus eigentlich seinen Jüngern hier sagt, wenn wir vielleicht nochmal zurückfitschen können. Rebecca, ich stelle dich jetzt heute für große Herausforderungen, aber du schaffst es. Wenn wir nochmal in Johannes 13 zurückgehen. Wer gewaschen ist, bedarf nicht, denn die Füße waschen, denn er ist ganz rein. Ganz rein. Porentief rein, nicht nur sauber, ganz rein. Das ist das, was Jesus sagt. Und das ist das auch der zweite Punkt der Predigt, Lydia und Felix, was Jesus euch heute Morgen sagen möchte. Ihr seid ganz rein. Ihr seid in den Augen Gottes so, wie ihr sein müsst. Ihr seid so, dass Gott euch umarmen kann. Dass er euch herzlich willkommen heißt, dass er sagt, ihr seid meine Kinder, willkommen bei mir, in meiner Familie. Ihr seid das nicht, weil ihr aus euch selber so rein, so toll, so lieb und immer gehorsam seid und immer das macht, was die Eltern sagen und was der Lehrer von euch möchte. Ihr seid rein, weil Jesus für euch gestorben und auferstanden ist, weil er das für euch vollbracht hat, was ihr selber nicht könnt. Aber das ist mal ein Satz, den man auf sich wirken lassen muss. Da fehlt nichts mehr. Ihr müsst da nicht noch an euch rumschrubben. Ihr müsst nicht noch sagen, ja, okay, ist ganz nett, dass der Herr Jesus irgendwie da für mich da ist, aber eigentlich muss ich noch mich selber auf Hochglanz polieren. Ich muss ja ein guter Christ sein. Ich muss mich ja anstrengen. Ich muss ja selber irgendwie auch noch jetzt noch an mir rumschrubben und mich selber sauber machen. Nein, ihr seid porentief rein. Das, was Jesus getan hat, das reicht. Es ist vollständig ausreichend. Ihr seid wirklich durch und durch geheiligt, dass ihr vor Gott bestehen könnt und mit ihm Gemeinschaft haben könnt. Das war der zweite Punkt der Predigt. Der dritte Punkt. Aber, so stellt ihr euch vielleicht die Frage, aber was ist denn, wenn ich wieder Dinge falsch mache? Wenn ich wieder sündige? Wenn ich wieder versage, was ist denn dann? Gilt dann die Taufe nicht mehr? Mag mich Gott dann nicht mehr? Verstößt er mich dann von sich? Gilt es dann nicht mehr, was er mir zugesagt hat in der Taufe? Das sind Fragen, die einen beschäftigen können. Als ich so in eurem Alter war, Felix und Lydia, hatte ich tatsächlich immer wieder diese Angst, dass wenn ich, ja, es gibt ja da so Dinge, wo man so richtig weiß, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und ich hatte immer diese Angst, wenn ich jetzt wieder sündige, dann mag mich Gott nicht mehr. Dann gilt diese Zusage nicht mehr, dann ist alles verloren. Und seht ihr, das ist das Schöne, was Jesus da sagt in unserem Text. Wer rein ist, wer gewaschen ist, der braucht nicht nochmal so eine Ganzkörperwäsche. Der braucht nicht nochmal getauft werden. Der braucht nicht nochmal den ganzen Weg da wieder zurücklegen. Der braucht keine Angst zu haben, dass ihm die Vergebung und die Liebe Gottes verlustig geht. Der braucht nur noch, dass man ihm die Füße wäscht. Das ist nur ein bisschen Straßenstaub. Das ist nur ein bisschen Alltagsschmutz, der da weggewaschen muss. Das ist aber nicht das Problem. Das ist völlig entlastend. Was Jesus seinen Jüngern hier sagt, ja klar werdet ihr wieder versagen. Und wenn wir die Geschichte so ein bisschen weiterlesen, dann merken wir, da kam noch das größte Versagen, stand erst noch vor den Jüngern. Die haben alle versagt. Die haben ihn alle verraten. Die haben ihn alle verleugnet. Die sind alle abgehauen. Die hatten alle Angst. Das größte Versagen, das lag noch in ihrer Zukunft. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, hey, ihr seid schon rein. Euer Versagen, das ist nur ein bisschen Alltagsschmutz. Wer gewaschen ist, der bedarf nur, dass man ihm noch die Füße wäscht. Der ist schon rein. Und Lydia und Felix, das möchte ich euch einfach so mitgeben. Klar, ihr werdet wieder versagen. Ihr werdet Dinge falsch machen. Es wird Zeiten geben in eurem Leben, da werdet ihr euch fragen, bin ich überhaupt noch Christ? Will ich es noch sein? Und trotzdem bleibt die Zusage Gottes über eurem Leben bestehen. Trotzdem gibt es keinen Zweifel an der Liebe Gottes zu euch. Trotzdem gibt es keinen Zweifel daran, dass Gott zu euch sagt, ihr seid rein in meinen Augen. Ihr braucht nur noch ein bisschen Füße waschen. Das ist doch kein Problem. Es gibt Vergebung. Es gibt immer wieder einen neuen Anfang. Es gibt immer wieder ein Zurückkommen zu Gott. Es gibt immer wieder dieses neu gewaschen werden, aber nicht den ganzen Körper, nur noch die Füße. Hey, es gibt jeden Tag 100 Chancen auf einen Neuanfang. Die Gemeinschaft mit Gott wird dadurch nicht zerbrechen. Er wird das wegnehmen, er wird euch das immer wieder neu zusagen. Ihr seid schon rein. Gottes Zusage über eurem Leben bleibt bestehen. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich habe gedacht, ich muss mit euch beiden noch ein bisschen Latein machen, sonst ist es nicht anspruchsvoll genug für euch, sonst langweilt ihr euch hier in der Predigt. Bisschen Latein, also ist jetzt für uns dran. Der Punkt heißt Partizipation, nicht Imitation. Wenn wir Johannes 13 lesen, das habe ich jetzt nicht das ganze Kapitel nochmal uns vor Augen gemalt, dann könnten wir in der Gefahr stehen, auf eine falsche Fährte zu kommen. Denn dort heißt es in Vers 15, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr so liebt, wie ich euch liebe. Ja, nochmal, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr einander so lieben sollt, wie ich euch liebe. Ein Beispiel. Ein Beispiel, ein Vorbild. Und viele Menschen denken, das Wesen des christlichen Glaubens besteht darin, dass wir möglichst so werden wie Jesus. Dass wir Jesus als Vorbild haben und dann diesem Vorbild nacheifern. Imitation nennt man das. Wenn man einem Vorbild nacheifert, dann macht man das so, wie das das Vorbild macht. Ja? Wenn da auf der Bühne der Star so macht, dann machen wir auch so. Und wenn der die Gitarre so hält, dann machen wir das auch so. Und man versucht, das Vorbild zu kopieren, zu imitieren. Und viele Menschen denken, das ist Christsein. Jesus nachmachen. Jesus imitieren. Jesus kopieren. Aber was Jesus sagt hier in diesem Text, ist was ganz anderes. Vielleicht können wir noch mal zurück, Rebecca, einmal noch bitte, in den Bibeltext aus Johannes 13. Vers 8. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil an mir. Es geht also beim Christsein um Teilhabe. Es geht daran, ein Teilhaber von Jesus Christus zu werden, kein Nachahmer. Versteht ihr den Unterschied? Ich versuche es mal deutlich zu machen. Nehmen wir mal Bill Gates, den wollte ich, genau. Ich war gerade auf der falschen Pferde. Danke. Bill Gates ist nicht gerade arm, also Gehaltsklasse so ungefähr wie ich. Bisschen Spielraum nach oben gibt's bei mir schon noch, da werde ich mal mit der Gemeindeleitung verhandeln müssen. Aber Jetzt, der Bill Gates ist wirklich ein sehr sozial eingestellter Mensch. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Bill Gates spendet jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar. Er ist wirklich sehr großzügig. Er hat ein sehr soziales Herz. Er gibt großzügig. Und jetzt sage ich uns und euch, lasst uns doch einfach mal Bill Gates nachahmen. 10 Millionen dorthin, 30 Millionen dort und dann nochmal 50 Millionen für Brot für die Welt. Wer ist dabei? Felix ist dabei. Okay. Monopoly oder so, ja? Spielgeld. Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Wenn wir versuchen, Bill Gates nachzuahmen, kommen wir sehr schnell an unsere finanziellen Grenzen. Anders sähe es aus, wenn wir Teilhaber wären bei Bill Gates. Dann hätten wir Zugriff auf das gleiche Geld wie er. Dann hätten wir Verfügungsgewalt über Konten von ihm. Das wäre eine super Sache. Dann würde es uns nicht schwerfallen, mal dort 10 Millionen und dort 30 Millionen abzudrücken. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir sagen, hallo, mach's einfach wie Jesus. Wisst ihr was? Das würde uns kolossal überfordern. Da wären wir sofort am Ende unserer Kraft. Wenn ihr dieses Kapitel heute mal zu Ende lest, dann werdet ihr feststellen, der Petrus hatte genau diese splinige Idee. Der hat gesagt, hey Jesus, das mache ich genauso wie du. Das kann ich. Ich bin dabei. Ich bin an deiner Seite. Und Jesus sagt ihm, weißt du, Petrus, das Einzige, was du wirklich heute Nacht noch zustande kriegen wirst, das ist, dass du mich 3-mal verleugnen wirst. Das ist das, was du fertig bringst. Wenn du aus deiner eigenen Kraft, wenn du auf dich gestellt versuchst, mich nachzumachen, dann ist das Beste, was du zustande kriegst, dass du mich 3-mal verleugnen wirst, ehe der Hahn kräht. Versteht ihr? Wenn wir versuchen, Jesus einfach nachzumachen aus eigener Kraft, das geht nicht. Wir müssen Teilhaber werden. Und das ist das, was Jesus da sagt. Ihr werdet Teil an mir haben. Und das ist das, worum es in der Taufe geht. Durch die Taufe werden wir Teilhaber Gottes. Wir werden Teilhaber. Ich möchte euch das erklären. Durch das, was hier symbolisiert wird in der Taufe, sagt Gott zu jedem von uns, zu euch, das, was mir gehört, gehört auch dir. Meine Liebe gehört dir. Meine Vergebung gehört dir. Meine Geduld gehört dir. Mein Leben, mein ewiges Leben gehört dir. Schöpf nicht aus deiner Kraft. Versuch nicht, aus dir selbst groß zu sein. Versuch nicht, jetzt so ein kleiner Jesus zu werden aus eigener Kraft, sondern lebe aus der Kraft Gottes. Taufe bedeutet, das, was Jesus gehört, gehört mir. Martin Luther hat das diesen seligen Tausch genannt. Das, was mir gehört, gehört auf einmal Christus. Meine Schuld, mein Schmutz, meine Sünde, meine Lieblosigkeit. Das übernimmt Jesus. Was ich von ihm bekomme, ist Liebe, Vergebung, Gnade, ewiges Leben. Das bekommt ihr in der Taufe zugesprochen. In der Taufe werdet ihr mit dem Schicksal von Jesus auf immer verbunden und verwoben und verknotet zu einer Einheit. Ihr seid Partizipierende, nicht Imitierende. Ihr macht Jesus nicht nach, ihr lebt aus seiner Kraft. Das ist die Zusage, die Gott euch heute Morgen gibt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für uns alle. Es waren 4 Punkte. Der erste Punkt, ein seltsames Waschmittel. Ja, in der Tat, ein seltsames, aber ein großartiges Waschmittel. Gott spricht euch heute Morgen in seinem Wort das ewige Leben zu. Das gilt. Das ist befreiend. Das ist entlastend. Das ist das Fundament, auf dem euer Leben aufbaut. Das ist das, was euch rein macht. Nicht das Wasser, das Wort, das Jesus euch gibt. Zweitens, nicht nur sauber, sondern wirklich porentief rein. Ihr seid in Gottes Augen absolut clean, absolut sauber, absolut willkommen, absolut gerecht, absolut geheiligt. Ihr seid in Gottes Augen vollkommen. Weil Gott euch durch das anschaut und willkommen heißt, was Jesus für euch getan hat. Dritter Punkt. Was aber, wenn? Wenn ich trotzdem wieder Fehler mache, wenn ich versage, wenn ich wieder sündige. Kein Problem, sagt Jesus. Kein Problem. Das weiß ich. Das weiß ich schon im Voraus. Das weiß ich, dass das passieren wird. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr ab jetzt, ab eurer Taufe perfekt seid, bis an euer Lebensende. Wenn das die Voraussetzung wäre, forget it. Ja, ihr werdet wieder versagen. Aber das macht nichts. Es gibt Vergebung. Füße waschen ist angesagt. Täglich, stündlich, so oft wie es nötig ist. Komm zu Jesus. Das ist kein Problem. Die Gemeinschaft, die Liebe mit ihm, mit Gott ist dadurch nicht zerbrochen. Und letzter Punkt. Es geht beim Christsein um Partizipation. Es geht um Teilhabe. Es geht darum, ab jetzt nicht mehr aus eigener Kraft zu leben. Nicht mehr sagen, ich bin selber stark, ich krieg das schon hin. Bin eigentlich ein toller Kerl, bin intelligent und jung und so weiter. Ich stemme das schon, ich mache das schon. Sondern zu sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Geduld. Und das ist, Felix und Lydia, das ist das, was ich euch heute mitgebe, was jetzt zählt, dass ihr die Hände aufstreckt und sagt, Jesus, ich habe leere Hände, aber du wirst sie mir füllen. Ich bin Teilhaber, nicht Imitator. Lasst uns still werden und beten. Jesus, wenn wir diese Worte, wenn wir diese Wahrheit anwenden auf unser Leben, dann haben wir wirklich das Wichtigste der ganzen Welt verstanden. Das ist wirklich das, was wir wissen und kapieren und verstehen müssen. Alles andere ist zweitrangig. Es gibt so viele wichtige Dinge, die wir wissen müssen in dieser Welt. Aber das Wichtigste ist das, dass du uns lieb hast und dass Gott uns in seine Gemeinschaft beruft. Und dass wir rein werden durch den Glauben an dich und durch das Wort, das du zu uns sprichst. Und ich bete darum, dass in das Herz von Lydia und Felix ganz tief hineinfällt. Und dass durch ihre Taufe das auch in ihrem Herzen versiegelt wird für alle Zeiten. Dass ihnen das nicht mehr verloren geht. Dass du sie rein machst, dass du ihnen vergibst, dass sie deine Kinder sind, dass sie willkommen sind bei dir, ewig geliebt, ewig angenommen, in einer unzerbrüchlichen Gemeinschaft. Und ich bete darum, dass sie das begleitet auch in den Tälern, in den dunklen Stunden ihres Lebens, wenn sie an sich selber und an allem anderen zweifeln. Danke, dass deine Worte, deine Zusagen nicht zerbrechen. Und dass sie sich daran festhalten können. Und wir beten darum, dass sie, so wie wir alle, es lernen, aus deiner Kraft, aus deiner Liebe zu leben. Dass sie sich nicht selber überfordern, sondern dass sie ihre Hände ausstrecken und sie von dir füllen lassen, jeden Tag. Und ich bete auch darum, dass wir das auch verstehen, die wir heute Morgen nicht im Taufwasser stehen. Dass das auch bei uns, in unserem Herzen ankommt. Dass wir dich als unseren Herrn und Retter aufnehmen. Dass wir das annehmen, was du für uns getan hast. dass wir uns waschen lassen von dir, dass wir diese Vergebung, diese Liebe auch wirklich annehmen und uns danach ausstrecken. Ich bete darum, dass das auch in unserem Herzen Frucht bringt und ankommt.